hier. Herr Bambilio. Wir waren letztes Mal mitten in Satz 3.5. Da ging es um zyklische Gruppen und darum zu verstehen, wie die aussehen. Ich habe behauptet, dass man eigentlich nur die Gruppe Z mit Plus verstehen muss, dann versteht man alle zyklischen Gruppen. Und damit habe ich gemeint, dass zyklische Gruppen isomorph sind als Gruppe zu Z mit Plus, beziehungsweise isomorph zu irgendeiner Faktorgruppe davon. Das heißt, wenn man Z mit Plus verstanden hat und die Faktorgruppe davon, dann hat man alle zyklischen Gruppen verstanden, im Wesentlichen. So, das war meine Behauptung und in dem Satz steht, wie das da gemeint ist. In Teil A steht, wenn wir eine unendliche zyklische Gruppe haben, dann ist die isomorph zu Z mit Plus. Und in Teil B steht, dass wenn wir eine endliche Gruppe haben, die zyklisch ist, und die Ordnung heißt jetzt hier N, dann ist die Gruppe isomorph zu Z modulo N mal Z mit Plus. Und wir haben letztes Mal schon angefangen, das zu beweisen. Wir haben uns Notation überlegt, haben eine Abbildung definiert. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen anders organisiert als in der letzten Vorlesung. Die Anregung war ja, dass wir uns einfach eine abkürzende Notation überlegen für dieses, ja, man verknüpft halt das Gruppenelement G mit sich selbst oder das Inverse so und so oft. Das habe ich jetzt einmal gemacht, die Anregung fand ich gut. Jetzt steht es da oben einmal ordentlich als Notation. Dann können wir danach nämlich die Abbildung einfacher definieren. Die Abbildung, mit der wir arbeiten wollen, heißt Alpha. Und Alpha geht von Z nach G. Und je nachdem, was mir die ganze Zahl Z sagt, so oft verknüpfe ich G mit sich selbst. Das kleine G, das unsere große Gruppe G erzeugt. Wenn es eine natürliche Zahl ist, dann verknüpfe ich einfach G mit sich selber. Wenn es eine negative ganze Zahl ist, dann verknüpfe ich G und minus 1 so oft, wie der Betrag es sagt. Und wenn die Zahl 0 ist, dann schreibe ich einfach zentrale Element. So funktioniert Alpha. Dann haben wir uns überlegt, das ist ein Gruppenhomomorphismus von der Gruppe Z mit Plus in die Gruppe G mit dem Verknüpfungspunkt. Wir haben uns auch schon überlegt, dass es eine surjektive Abbildung ist. Das war alles letztes Mal. Und dann haben wir eine Fallunterscheidung gemacht, je nachdem, ob die Gruppe G endlich oder unendlich ist, und haben mit dem unendlichen Fall angefangen. Das heißt ja insbesondere, dass dieses kleine Element G, was die Gruppe erzeugt, unendliche Ordnung hat. Egal, wie oft ich das mit sich selbst verknüpfe, da kommt immer wieder was Neues raus. Und bei G und minus 1 genauso. Und wir haben uns dann überlegt, dass das dazu führt, dass die Abbildung Alpha injektiv ist. Aber wenn die Abbildung Alpha injektiv ist, dann heißt es ja, dass der Kern von Alpha nur aus 0 besteht. Und wenn wir dann den Homomorphiesatz anwenden für Gruppen, dann steht da also mit dem Homomorphismus Alpha, naja, Z modulo Kern, also modulo triviale Untergruppe, ist isomorph zum Bild. Das Bild ist aber die ganze Gruppe G. Und deswegen sind dann mit dem Homomorphiesatz sofort die Gruppen G mit der Verknüpfung und Z mit Plus isomorph. Sie haben also als Gruppen die gleiche Struktur. Das war letztes Mal. Dann habe ich gesagt, okay, nächstes Mal sammle ich sie da wieder ein, das habe ich jetzt noch nicht getan. Und wir sind wieder drin in der Argumentation und jetzt kommt der endliche Fall. G hat endlich eine Ordnung, diese Ordnung nennen wir N, das ist eine natürliche Zahl. Und dann müssen wir uns überlegen, was da so los ist. Was macht die Abbildung Alpha da? Wenn wir jetzt mal kurz, vielleicht, unserer Intuition folgen. Im ersten Fall hat es ja funktioniert, mit dem Homomorphiesatz zu argumentieren für Alpha und wir mussten nur wissen, was der Kern ist. Vielleicht geht es ja im zweiten Fall auch. Immerhin wollen wir ja zeigen, dass G isomorph ist zu Z modulo N mal Z. Wenn also N mal Z jetzt der Kern von Alpha wäre, wäre mit dem Homomorphiesatz sofort alles fertig. Stimmt's? Klingt ja nach einem Plan. Gucken wir nochmal, ob wir zeigen können, dass dann N mal Z der Kern von Alpha ist. Gut, erste Frage, was bedeutet, dass die Ordnung von G N ist? Na, das bedeutet, dass die Ordnung von dem kleinen G N ist. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie wir die Ordnung charakterisiert hatten von Gruppenelementen, wenn die endlich ist, das war die kleinste natürliche Zahl derart, dass wenn man das Element so oft mit sich selbst verknüpft, das neutrale Element der Gruppe rauskommt. Wir wissen jetzt also, dieser Ausdruck G hoch N, also G N mit sich selbst gleich 1 ist. Und das war irgendwie Lemma, kurz nach Definition der Ordnung. So, jetzt merken wir uns das. Das heißt nämlich, wenn wir jetzt anfangen, wir verbinden geht, dann verknüpfen wir gehen mit sich selber, da kommt was Neues raus. Dann verknüpfen wir das nochmal mit G, dann kommt wieder was Neues raus. So lange, bis wir bei G hoch N angekommen sind, dann entsteht das neutrale Element und dann fängt alles an, sich zu wiederholen. Okay? Überlegen wir mal, was das für unsere Abbildung Alpha heißt und bauen das ein, um den Kern zu bestimmen. Nach Definition besteht der Kern von Alpha aus allen ganzen Zahlen, die, wenn wir abgebildet haben, auf dem neutralen Element der Zielgruppe landen. Das sind also alle Z auf Z mit der Eigenschaft, Z hoch Alpha ist das neutrale Element der Zielgruppe, also 1b. Gut, schreibe ich weiter und benutze, was die Abbildung Alpha macht. Das ist also die Menge als Z auf Z mit der Eigenschaft, Z hoch Alpha ist irgendwas, da oben steht es. G, Z mal mit sich selbst verknüpft, so wie das eben Sinn ergibt, mit der Notation außen, ist das einzelne Element der Gruppe. Und jetzt überlegen wir, was das mit der Ordnung von dem kleinen G zu tun hat. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. G hoch 0 ist definitiv das einzelne Element der Gruppe, das ist unsere Notation. Dann verknüpfe ich G mit sich selber, kommen immer neue Elemente raus. Das erste Mal, wenn ich dann wieder beim 1-Element lande, ist, wenn da oben N steht. Und bei allen Vielfachen von n kommt auch immer das Einzelelement raus, weil ich dann ja immer nur mehrfach das Einzelelement erstellen kann. So, und wie ist es mit negativen ganzen Zahlen? Naja, dann nehme ich halt das Inverse von g, das hat aber die gleiche Ordnung wie g. Und dementsprechend kann ich das Argument dann auf g hoch minus 1 übertragen und kriege genau dasselbe. Heißt also, wenn ich die Ordnung einmal habe, dann weiß ich, da erreiche ich zum ersten Mal dann mit sich selber verknüpfen das neutrale Element und dann für alle Vielfachen davon und dazwischen nicht. Dementsprechend ist das jetzt mit der Bemerkung da oben die Menge aller Z für die gilt. Z ist durch die Ordnung, also durch N, teilbar. Naja gut, wenn wir jetzt kurz in ein Paralleluniversum gehen, in dem wir in der 1-Vorlesung sitzen, dann wissen wir natürlich, dass das einfach das von n erzeugte Hauptideal in dem Z ist, das wir da bekommen. Also n mal Z. Menge aller ganzzahligen Vielfachen der Zahl n. Und das können wir auch in gruppentheorischer Sprache verstehen, das ist einfach die von n erzeugte Untergruppe der Gruppe Z mit Plus. Ja. Das mit Plus ist eine Untergruppe von Z. Jetzt kommt der Homotopiesatz. Der hat ja immer die gleiche Bauart. Startgruppe Modulo Kern ist isomorph zum Bild. Die Startgruppe ist Z mit Plus. Den Kern haben wir gerade bestimmt. Das ist N mal Z. Ist isomorph zum Bild, aber das Bild ist ja, ich schreibe es mal hin, das Bild ist ja die ganze Gruppe. Deswegen sind wir jetzt fertig. Das waren A und B. Und jetzt steht da aber noch was, da steht ja noch, insbesondere ist jede Untergruppe von G auch zyklisch. Ist das erstmal okay? Gibt es noch Fragen dazu, wie wir hier argumentiert haben mit der Abbildung und dem Kern und so? Dann überlegen wir jetzt mal, wie wir diese Isomorphie benutzen können, denn in Wirklichkeit, das habe ich letztes Mal bestimmt auch schon gesagt, wahrscheinlich schon 10-mal, der Witz bei solchen Isomorphie-Aussagen ist ja, dass man dann Rechnung nicht mehr überall machen muss, sondern man macht sie einmal und überträgt sie automatisch in alles, was dazu isomorph ist und spart eine Arbeit. Also gucken wir mal, ob jetzt unser Verständnis von Z ausreicht, um zu verstehen, warum alle Untergruppen von G ebenfalls zyklisch sind. Also, was mache ich? Erstmal kommt hier die Skizze. Ich habe die Untergruppe U von G. G ist immer noch unsere zyklische Gruppe, die von klein g erzeugt wird. Und ich möchte über U irgendwas rausfinden. Ich suche ein kleines U, das meine Untergruppe U erzeugt. Dann sehe ich, dass die zyklisch ist. Was mache ich? Hier in der Gruppe G kann ich nichts tun. Ich habe da nicht genug Informationen. Aber ich habe den Satz, der mit einem Isomorphismus mir diese Untergruppe U rüberschiebt nach Z mit Plus. Das heißt, ich bekomme jetzt eine Untergruppe, nennen wir sie V,
Z, die das Bild von Urs oder Urbild, je nachdem, wenn ich jetzt weiter mit Alpha arbeite und von Z nach G gehe, der Homomorphiesatz liefert uns ja einen Isomorphismus von Z nach G, beziehungsweise von Z und N an Z nach G. Das heißt, da kann ich starten. G ist mein Bildbereich. Wenn ich da eine Untergruppe habe, dann finde ich mit dem Isomorphismus jetzt ein Urbild. Und dieses Urbild in Z, beziehungsweise Z Modulo N mal Z, bezeichne ich mit V. Das heißt, jetzt habe ich plötzlich eine Untergruppe von Z, beziehungsweise von einem Faktor von Z, und die verstehe ich ja. Untergruppen von Z kenne ich, das sind immer Vielfachen von irgendwas, also Mengen von Vielfachen von irgendwas. Das heißt, V ist dann irgend sowas, und dann habe ich ein Erzeugungselement in Z, und dann schiebe ich das rüber mit unserer Abbildung und bekomme ein Erzeugungselement in G. Und genauso in so einem Faktoring. Also gehen wir die beiden Fälle mal kurz durch, bevor ich dann gleich was Allgemeines hinschreibe. Nur was Ihre Gesichter mir so sagen. So. Ich möchte erstmal den Fall machen, wo G isomorph zu Z ist. So, erster Fall. Das heißt, V ist jetzt wirklich eine Untergruppe von Z. Und dann weiß ich, wie V aussieht. V wird von einem kleinen V erzeugt und besteht dann aus allen ganzzahligen Vielfachen von diesem kleinen V. Okay? Also sowas wie 3 mal Z oder. Jetzt finde ich also ein kleines V, V mal Z ist V und wird dann von Alpha abgebildet auf genau diese Untergruppe U. Das ist ja der Witz. V auf Alpha gleich U, so habe ich ja V überhaupt erst bekommen. Na, dann schnappe ich mir dieses kleine V, bilde das mit Alpha ab und bekomme dann eine Potenz von G, nämlich G hoch diese ganze Zahl, und das hat eine Bedeutung mit unserer Notation, und das ist dann mein Erzeuger für U. Und so kann ich sehen, dass U zyklisch ist. Und genauso, wenn ich jetzt in einem Faktoring von Z arbeite, das war also der erste Fall. Zweiter Fall, G ist also nur zu Z und nur NZ. Dann mache ich das genauso. Dann habe ich jetzt eine Untergruppe V von Z und nur NZ, aber die Untergruppen da sehen genauso aus. Z und nur NZ mit Plus ist ja eine Gruppe, die einfach nur aus Restklassen von N mal Z besteht. Das heißt, ich habe diese Reste und die Verknüpfung funktioniert so, dass ich diese Reste verknüpfe, also addiere hier. Und die Untergruppen davon kenne ich auch. Die sehen nämlich auch so aus, dass die einfach von einem Rest quasi erzeugt werden, also von einer Restklasse mit einem bestimmten Repräsentanten. Und dann nehme ich davon, halt, also nehme ich diesen Rest da von dem Erzeuger und nehme das und bilde das mit Alpha ab. Und dann kriege ich auch meine Untergruppe. Das ist also immer die gleiche Idee. So. Ich überlege, wie ich das hinschreibe. Arbeiten, indem ich da immer so eine Klammer setze und dann immer schreibe Z bzw. Z Modulo N mal Z, je nachdem in welchem der beiden Fälle wir sind. Dann sei V eine Untergruppe von Z bzw. Z Modulo N mal Z, so dass V isomorph zu U ist. So, das heißt, je nachdem, in welchem Fall ich bin, da oben in dem ersten Fall, wo G unendlich ist, da ist der Isomorphismus, der es tut, oder ein Isomorphismus, der es tut, unser Alpha selber. Hier unten nicht. Da ist Alpha kein Isomorphismus, da muss ich jetzt die Abbildung noch ein bisschen verändern und diesen Kern mit einbeziehen. Aber in beiden Fällen habe ich einen Isomorphismus. Und dann finde ich eine Untergruppe von Z bzw. von Z Modulo N mal Z, die isomorph zu U ist, indem ich nämlich einfach mit diesem Isomorphismus in der Zielgruppe anfange und dann quasi rückwärts gehe. Ich nehme ja einfach das Urbild. Das eindeutig bestimmte Urbild ist immerhin eine bijektive Abbildung. So, dann habe ich also dieses V, was isomorph zu U ist, und bei V weiß ich aber, wo es liegt. Das ist eine Untergruppe von Z oder von dieser Faktorgruppe, und wir haben uns gerade überlegt, dass diese Untergruppen alle zyklisch sind. Und deswegen ist dann U auch zyklisch. Bei V können wir direkt sehen, dass sie zyklisch ist. Das Gleiche kann man mit Faktorgruppen machen. Und das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wie ich das vielleicht klarer machen kann, für den Fall, dass Ihnen diese kurze Beschreibung zusammen mit den Schnitzeln nicht ausreicht, ist, dass wir es einmal konkret machen. Wollen Sie es einmal konkret sehen? Okay. Beispiel dazu. Der unendliche Fall war, glaube ich, der, den man sich noch einfacher vorstellen kann. Ne? Also man hat diese Gruppe G, die unendlich ist und im Prinzip aussieht wie Z mit Plus. Die Leute heißen nur anders und die Verknüpfung heißt anders. Wenn ich eine Untergruppe habe, dann gehe ich quasi mit Alpha zurück, finde eine Untergruppe von Z, schnapp mir einen Erzeuger, also irgendeine Zahl, deren Vielfache die sind, und bilde ab und kriege dann sofort einen Erzeuger in G. Das ist, glaube ich, der Fall, den man sich noch ganz gut vorstellen kann. Der endliche Fall mit der Faktorgruppe ist nach meinem Gefühl der, wo, glaube ich, ein Beispiel mehr nutzt. Deswegen würde ich da jetzt eins machen. Einverstanden? Wir nehmen also jetzt einfach mal eine zyklische Gruppe der Ordnung 10. Was macht dann Alpha? Na, Alpha bildet ja so ab, wie das da oben steht. Für alle Z aus Z ist Z hoch Alpha G hoch Z. G ist wieder unser Erzeuger. Und wir wissen ja nicht, was für eine zyklische Gruppe dort um 10 das ist. Wir wissen nur, es sind 10 Elemente. Und jetzt kann ich aber genau sagen, was mit dem kleinen G passiert. So, ich habe das neutrale Element, dann habe ich G, dann habe ich G Quadrat und so weiter. Dann laufe ich bis G hoch 9. Jetzt habe ich immer noch verschiedene Elemente. Und wenn ich G hoch 10 ausrechne, lande ich vorne beim 1. Erster, vorher nicht. Das heißt, dass ich genau weiß, wie die Gruppe aussieht. Die besteht aus Elementen 1, g, g Quadrat und so weiter bis hin zu g hoch 9 und dann ist Feierabend. Das war's. So, jetzt habe ich die Abbildung Alpha. Und Alpha ist nicht injektiv, denn wir können jetzt zum Beispiel sehen, dass die Zahlen 1 und 11 gleich abgebildet werden. Denn 1 bildet, also 1 wird von Alpha auf G abgebildet, aber 11 auch. Denn G hoch 10 ist ja 1, G hoch 11 ist auch wieder G. Jetzt sehen wir, warum der Kern nicht nur aus 0 besteht, sondern warum er noch mehr besteht. Also warum die Abbildung nicht injektiv ist. So, das hat vielleicht schon ein bisschen geholfen. Und jetzt gucken wir mal mit einer Untergruppe. Zum Beispiel ist, ich mache es ein bisschen lustiger, 3, 1, minus 7 Alpha ist auch 3. Ja. Und so weiter. Man sieht also, dass da wirklich, wenn man immer Vielfache von 10 abzieht oder addiert, man immer beim gleichen Bild landet. Und jetzt möchte ich mir eine Untergruppe hernehmen und ich weiß ja nicht so viel über Untergruppen von G, aber ich weiß, dass die Ordnung ein Teil der Gruppenordnung sein muss, mit dem Satz von Lagrange. Also könnte ich doch mal. Ja?
Ich sehe noch nicht ganz, wo jetzt die in der Erdung sind.
Achso, ja, man muss immer kombinieren, sodass 10 rauskommt. Zum Beispiel ist G zu G hoch 9 invers. Denn so. G verknüpft mit G hoch 9 ist G hoch 10, das ist das Einzige. Die Inversen, die stehen da nicht explizit, die sind versteckt. Muss man die Exponenten richtig kombinieren. Danke, gute Frage. Dankeschön. Wo war ich? So, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für Untergruppen. Wer sagt mir mal, für welche Ordnung ich überhaupt Untergruppen von G finden kann? Das hat mich übrigens davon abgehalten, eine noch schönere Zahl statt 10 zu nehmen. Für was für Ordnung habe ich überhaupt Untergruppen? Vielleicht, so, wenn ich mir jetzt eine hypothetische hernehme, ja?
2, 5.
2, 5 und die langweiligen?
Minus 2.
Nee, das sind keine Ordnungen. Ordnungen sind ja natürliche Zahlen. Also es geht darum, für welche Teiler der Gruppenordnung ich überhaupt Untergruppen finden kann. Und minus 2 und minus 5 sind zwar Teiler der Gruppenordnung, aber ich finde ja keine Untergruppen mit so vielen Elementen. Oder jedenfalls wüsste ich nicht, wie eine Gruppe mit minus 2 Elementen aussieht. Das wäre interessant. Aber 2 und 5 stimmt. Und es gibt noch andere Teiler, für die es auch Untergruppen gibt. Die sind zwar langweilig, aber der Vollständigkeit halber sollten wir sie einmal sagen. 1 und 10, genau. So. 1 ist langweilig, die ganze Gruppe, 10 ist langweilig, ganze Gruppe. 2 ist interessant, 5 ist interessant und ich wollte natürlich eigentlich eine andere Zahl nehmen, ich wollte 73 nehmen, weil das die beste Zahl ist, Zitat. Aber dann haben wir keine interessanten Untergruppen, weil das die Primzahl ist. Okay, bei zyklischen Gruppen ist es tatsächlich so, dass man für jeden Teil der Gruppenordnung wirklich eine Untergruppe findet. Das können wir nebenbei auch nochmal angucken. Wie kriege ich eine Untergruppe der Ordnung 2? Indem ich Geo5 nehme. Was passiert, wenn ich Geo5 betrachte? Ganz als Fakt, wir haben keine Ahnung, was das für ein Element ist. Aber wenn ich Geo5 mit sich selbst verknüpfe, ist es Geo10, das heißt, da kommt dann das Einzelelement raus. Daher ist das Erzeugnis von Geo5 eine Untergruppe und die hat Ordnung 2. Denn offensichtlich liegt da außer dem Einzelelement nur noch dieses Element drin. Und wenn ich das mit sich selbst verknüpfe, dann liegt er bei 1. Ich kann also, indem ich den passenden Exponenten raussuche und die davon erzeugte Untergruppe mir angucke, konkrete Untergruppen basteln bei zyklischen Gruppen. Ganz einfach, ganz konkret. Wenn Sie sich das wünschen, kann ich das gleich sogar noch konkreter machen. Okay, jetzt kommt noch die Untergruppe der Ordnung 5. Ich habe gesprochen, da gibt es auch eine. Ja, und der gleiche Trick funktioniert ja auch. Ich muss einfach nur überlegen, welchen Exponenten muss ich mir schnappen, damit, wenn ich das Element 5 mal mit sich selbst verknüpfe, das Einzelelement rauskommt, sodass ich insgesamt auf 5 verschiedene Elemente komme. Und dann nehme ich natürlich G². Mit dem gleichen Argument wie vorher. Super konkret, wenn Sie das wollen. Beispiel: Für das kleine G können Sie den C-Zyklus in der SYM 10 oder größer nehmen. 1, 2, 3 und so weiter. 9, 10. Das Erzeugnis davon ist eine zyklische Gruppe der Ordnung 10. Das macht halt so einen 10-Zyklus, genauso wie man sich das vorstellt. Und da können Sie sogar mit diesen Potenzen ganz konkret alles nachbasteln, was Sie da gerade tun. Das habe ich noch nicht gesagt, wie man in die Faktorgruppe kommt. Das kommt als nächstes. Machen wir das mal für diese Untergruppe der Ordnung 2. Was steht die ganze Zeit? Achso, nö, es ist noch früh. Gut. Machen wir es für die Untergruppe der Ordnung 2. Naja, was ist denn die Entsprechung dieser Untergruppe dieser Gruppe der Ordnung 10 in der Faktorgruppe von Z? Na, das ist Z modulo 10. Das wissen wir dann. Das sagt uns ja der Satz. Der sagt uns genau, welche Faktorgruppe von Z wir uns hier angucken müssen. Und sagt uns auch, was die Bilder unter Alpha sind. Das heißt, dass wir auch die Elemente wirklich hinschreiben können. Also Z, haben wir schon gesehen, jede ganze Zahl wird auf irgendeine Potenz von G abgebildet und irgendwann wiederholt sich das, wenn wir halt vielfache von 10 da bei der Zahl als Differenz haben. Das heißt also, dass ich jetzt eine neue Abbildung definieren kann und das wird dann mein Isomorphismus. Beta von Z so 10 Z nach G für alle Restklassen der Form 10 Z plus A sei 10 Z plus A und Beta definiert als, aufpassen, Wohldefiniertheit, ich schnappe einen Repräsentanten und bilde den mit Alpha. Und weil Vielfache von 10 bei Alpha nichts machen, ist das wohldefiniert. Einverstanden? Das heißt, es wird einfach G hoch A. Konkret? Zum Beispiel habe ich 10z plus 3. Da oben haben wir schon mit 3 gearbeitet. 10z plus 3 ist ein Element aus dieser Gruppe. Und wenn ich das mit Beta abbilde, schnappe ich mir den Repräsentanten und bilde den so ab, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Das heißt, da kommt die Unterhaltung. Und diese Abbildung benutze ich, um jetzt quasi rückwärts zu argumentieren. Meine Untergruppe der Ordnung 2 hier wurde von Geo5 erzeugt, das heißt, wir haben sogar zu Fuß gesehen, dass sie zyklisch ist. Aber angenommen, ich wüsste das nicht, dann müsste ich jetzt überlegen, wie muss eine Untergruppe von Z modulo 10 Z aussehen, damit da nach dem Abbilden mit Beta in G eine Untergruppe der Ordnung 2 rauskommt. Also gucke ich mir diese ganzen Restklassen an und dann brauche ich ja eine, die, wenn ich sie mit sich selber verknüpft, das neutrale Element ergibt. Und das neutrale Element ist 10z, also ein Vertreter 0. Und eine Restklasse, die es tut, und in dem Fall sogar die einzige ist, 10z plus 5. Die macht es. Das heißt, so kann ich sehen, dass dann 5 hier der richtige Rest ist. Und so sehe ich, dass 5 hier der richtige Exponent ist für eine Gruppe der Ordnung 2. Und bei der Gruppe der Ordnung 5 halt genauso. Hier haben wir jetzt zu Fuß ausgerechnet, dass das mit G² funktioniert. Aber wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich jetzt halt hier drüben geguckt, ich brauche hier eine Untergruppenordnung 5, also muss ich mir überlegen, in Zellen mit 10 Cent, wie kriege ich da eine Untergruppenordnung 5? Und dann sehe ich, dass das zum Beispiel funktioniert mit 10 Cent plus 2. Wenn ich das immer wieder mit Zellen verknüpfe, kommen insgesamt 5 Leute raus. Also ist 2 hier der richtige Experiment. So wird es gemacht. Ich habe zu viel Spaß, Entschuldigung. Nein, es tut mir nicht leid. Es tut mir in Wirklichkeit nicht leid. Wie geht's Ihnen? Hat das ein bisschen geholfen, um das zu sortieren und ein bisschen genauer zu verstehen, was wir da eigentlich machen? Das ist nämlich sehr konkret, wenn man sich das einmal so klar gemacht hat. Gut. Schön, dann hat sich das auch gelohnt, dann noch ein bisschen Zeit zu investieren. Wir gucken weiter. Man kann jetzt den gleichen Spaß übrigens mit Faktorgruppen von G machen, aber ich dachte, das erspare ich uns. Das mache ich total gerne, wenn sich jemand das wünscht, mache ich eine Podcast-Folge, wo ich für Faktorgruppen von zyklischen Gruppen genauso oder auch genauso konkret erkläre, wie man sehen kann, dass die auch zyklisch sind. So, dann gucken wir nochmal, wie es weitergeht. Ich habe nämlich so das Gefühl, wir nähern uns einem neuen Thema. Ja, genau, da steht der Kommentar, den ich gerade gesagt habe. Und hier ist das neue Thema. Das neue Thema ist Gruppenoperation. Und ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss kurz sagen, dass das Thema Gruppenoperation markiert, woher historisch Gruppentheorie kommt. Wenn Sie das doll interessiert, dann empfehle ich sehr, im Sommersemester die Vorlesung der Y-Theorie zu hören. Die knüpft ganz natürlich an die Vorlesungen Algebra 1 und 2. Das ist quasi so, als sei man davor die ganze Zeit in einer Werbeveranstaltung für Graduat-Theorie gewesen, weil nämlich dann alles da zusammenfließt. Wissen über Ringe und Polynomringe und Gruppen und Gedöns, das ist ganz toll. Aber in Wirklichkeit passiert das früher. Man geht historisch zurück, man geht zur Geburtsstunde der Gruppentheorie und das kommt alles von Polynomen her. Polynome, Nullstellen und wie die permutiert werden. Und das heißt also, dass wenn wir da so zurückblicken, dass wir daran sowas sehen wie, da sind irgendwelche Dinge, in dem Fall Nullstellen, und die werden vertauscht. Und dann versucht man dieses Vertauschen zu modellieren und dann landet man bei der Sprache der Gruppentheorie. Das sehen wir aber in der Mathematik auch an ganz vielen anderen Stellen. Denken Sie an die lineare Algebra, da haben Sie Vektoren, die von irgendwelchen Abbildungen vertauscht werden. Von linearen Abbildungen. Oder denken Sie an Geometrie, da haben Sie ein regelmäßiges Eneck und davon die Symmetriegruppe. Und dann haben Sie Drehung und Spiegelung und Gedöns. Da werden auch einfach nur Punkte vertauscht. Das heißt, es kommt ständig überall vor. Deswegen sind Gruppen auch so omnipräsent, nicht nur in der Mathematik, sondern auch darüber hinaus. Und die Idee bei dem, was jetzt kommt, ist, eine Sprache zu finden, die das erstmal so allgemein wie möglich beschreibt. Deswegen sieht es auch erstmal komisch aus. Und sobald wir verstanden haben, was los ist, vereinfachen wir die Notation. Und dann kommen Beispiele, an denen wir merken, so wie ich es gerade schon so ein bisschen versucht habe anzudeuten, dass wir in Wirklichkeit das kennen. Und wir haben das schon ganz oft gesehen. Es hatte nur noch nicht diese Sprache. Oder wir hatten noch nicht diese Sprache. So. Und so allgemein möglich heißt, dass wir wirklich nur eine Menge haben, auf der jetzt irgendwas passiert. Und wenn Sie an Beispiele denken wollen, dann denken Sie, wenn Sie möchten, gerne an Punktmengen, also irgendwelche geometrischen Objekte, oder denken Sie an die Vektoren eines Vektorraums, oder denken Sie an die Ecken eines regelmäßigen Nx oder Nullstellen von Polynomen, was auch immer Sie möchten. Denken Sie gerne an irgendwas Konkretes. Wir haben eine Menge Omega. Und jetzt sagen wir, dass eine Gruppe G auf dieser Menge Omega operiert oder wirkt. Und jetzt ist wichtig, dass Omega nur eine Menge ist. Da erwarten wir keine Struktur. Wenn wir eine haben, ist schön. Aber G wirkt als Gruppe. Da haben wir die Gruppenstruktur und die muss respektiert werden. Das ist im Folgenden wichtig. Wir sagen nämlich, dass G auf Omega wirkt genau dann, wenn jedes Gruppenelement eine Permutation auf Omega bewirkt. Oder in anderen Worten, ich kann jedes Gruppenelement so interpretieren, dass es eine bijektive Abbildung von Omega in sich selbst macht. Und dabei sollen dann noch Rechenregeln gelten. Die heißen Op 1 und Op 2. Die erste Rechenregel sagt, das neutrale Element der Gruppe wirkt wie die identische Abbildung. Es macht nichts. Das ist ja irgendwie sinnvoll. Und die zweite Regel sagt, dass die Operation, also das Bewirken der Permutation auf der Menge Omega, sich mit der inneren Verknüpfung in der Gruppe G verträgt. So, und wie ist das zu verstehen? Wenn ich zwei Gruppenelemente habe, dann bewirken die ja zwei bijektive Abbildungen auf der Menge. In sich selbst.
Wenn ich die beiden Gruppenelemente jetzt miteinander verknüpfe, kommt wieder ein Gruppenelement raus, das nach Definition der Wirkung auch wieder eine bijektive Abbildung macht. Und wenn das nicht zusammenpassen würde, wäre es ganz komisch. Dann könnte man immer noch sagen, da werden Abbildungen induziert, aber man würde dann nicht mehr sagen, dass die Gruppe operiert, weil ja die Gruppenstruktur dabei irgendwie flöten geht. Wenn wir also sagen, dass eine Gruppe auf einer Menge operiert, dann erwarten wir nicht nur, dass da Permutationen bewirkt werden und dass das neutrale Element die identische Abbildung macht, sondern wir erwarten auch, dass wenn ich zwei Gruppenelemente verknüpfe, dass dann die gleiche Permutation bewirkt wird, als wenn ich nacheinander die einzelnen Permutationen gemacht hätte. Das ist das, was dann auf 2 steht. Wenn ich Elemente G und H habe aus der Gruppe und ich mache erst die Permutation, die von G herkommt und mache dann die Permutation, die von H herkommt, dann ist das nacheinander ausgeführt dasselbe, als wenn ich die Permutation durchführe, die von dem Produkt G mal H bewirkt wird. Das ist Gruppenoperation. Und das ist wahnsinnig allgemein. Da verlangen wir im Prinzip nichts. Wir verlangen nur, dass Permutationen gemacht werden und dass die Gruppenstruktur nicht kaputt geht. Und warum erwarte ich, dass da Permutationen bewirkt werden? Das möchte ich auch noch kurz kommentieren. Die Gruppenelemente sind ja als Gruppenelemente im Universum der Gruppe invertierbar bezüglich der Verknüpfung in der Gruppe. Und dann wäre es komisch, wenn die dadurch bewirkten Abbildungen nicht invertierbar wären. Das würde irgendwie auch wieder nicht zusammenpassen mit der Gruppenstruktur. Deswegen verlangen wir von vornherein nicht einfach nur, dass es Abbildungen sind von Omega in sich selber, sondern es sollen wirklich bijektive Abbildungen sein. Und Ob 2 sagt uns dann auch, dass das Invertieren in der Gruppe damit zusammenpasst, dass die Abbildungen bijektiv sind und deswegen eine Umkehrabbildung haben. Die Umkehrabbildung wird bewirkt von dem inversen Gruppenelement. Das ist wirklich alles so, wie es sein soll. Beispiel. Und einfache Notation. Oder dieses Sigma, das wollen wir vielleicht nicht mal rumschleppen. Das ist nur dazu da, damit wir im ersten Augenblick differenzieren können zwischen Gruppenelementen und den davon bewirkten Abbildungen. Das ist nämlich erstmal nicht dasselbe. Vielleicht darf ich das kurz verdeutlichen, warum es im ersten Moment sinnvoll sein kann, das von der Notation her zu trennen und es wirklich sauber zu machen. Und dann können wir das gleich vereinfachen. Ich werde mal einen Schnitzel aufmachen. Oh, kann ich nicht, ich muss erst wischen. Moment. Aber ich möchte mir hier auch kurz die extra Zeit nehmen. Und dann können wir es nachher auch wieder vergessen mit dem Sigma. Aber ich möchte kurz erklären, warum ich so anfange und warum ich nicht sofort mit der einfachen Notation anfange. Das ist nämlich nicht nur, weil ich ein Genauigkeitsfreak bin, auch wenn ich das ohne Zweifel bin. So, ich muss mir kurz was ausdenken. Genau, gehen wir mal kurz gedanklich in die lineare Algebra. Ich schnappe mal eine Gruppe, die in der linearen Algebra vorkommt, und zwar die Gruppe aller 2×2-Matrizen über R, die invertierbar sind. GL2R, das kennen Sie hoffentlich. Gut, okay. Das ist eine Gruppe und jetzt möchte ich eine Wirkung dieser Gruppe definieren, auf irgendeiner Menge. Und als Menge nehme ich mal R Quadrat als Vektorraum. So. Jetzt brauche ich ja irgendwie eine Sprache, um hinzuschreiben, was ich denn denke, was diese Gruppenelemente, also Matrizen, mit diesen Vektoren machen. Wenn ich mir jetzt so einen Vektor schnappe, xy aus V, ja, aus R Quadrat, also aus Omega, und wenn ich mir hier eine Matrix schnappe, dann kann ich jetzt natürlich hinschreiben, xy hoch A, aber was soll es sein? So, das heißt, ich brauche am Anfang, wenn nicht alle, die da sind, sich einig sind, wie jetzt gerade die Permutation funktioniert, muss ich einmal sagen, was ich da meine. Und das ist quasi der Sinn dieses Sigmas, dass man einmal kurz zwischendurch überlegt, was genau für eine Permutation wird denn da jetzt gemacht. Also überlegen wir kurz, was für eine Permutation könnte denn so eine invertierbare 2×2-Matrix machen auf dem Vektorraum R Quadrat? Ich nehme an, dass Ihnen sofort Beispiele einfallen. Dann dürfen Sie mir jetzt gerne eins sagen. Was ist eine sinnvolle Interpretation für dieses Bild,
eines Vektors xy unter der Matrix Alpha. Was für eine Wirkung könnte gemeint sein? Ja.
Die Matrix-Vektormultiplikation.
Genau. Hier geht das, weil ich wirklich konkret mit R Quadrat arbeite. Wir können das gleich mal verallgemeinern, aber ja, genau. Vielen Dank. Das heißt, das Bild wäre hier, wie schreiben wir, könnte es sein, xy mal, das heißt, ich interpretiere jetzt als Weg, als Matrix mit einer Zeile und zwei Spalten. Und dann kommt halt, wenn ich das so mache, wieder ein Element aus dem gleichen Vektorraum raus und dann muss ich mir nur überlegen, passt das? Also verträgt sich das jetzt mit der Multiplikation von 14, bla bla bla, rechnen wir alles nach, passt. Das heißt, Sigma wäre dann die Abbildung, die jeder Matrix die Abbildung Multiplikation mit der Matrix von rechts zuweist. Und dann wäre klar, was jede Matrix macht. Dann wäre für jedes Element eine Permutation explizit gegeben, was die macht. Und dann kann man nämlich danach das Sigma weglassen und kann einfach sagen, ja, wir definieren halt, dass das Bild von xy unter a dieses Produktes. Jetzt ist natürlich so die Frage, was hätte ich gemacht, wenn es nicht r² gewesen wäre, sondern irgendein zweidimensionaler R-Vektorraum? Kann ich das dann irgendwie retten? Dann wird es ja komplexer, dann brauche ich noch einen Zwischenschritt, um mir zu überlegen, was ich mit der Matrix mache. Oder? Wenn V jetzt ein allgemeiner zweidimensionaler R-Vektorraum ist, irgendeiner, so, was mache ich dann? Haben Sie denn in der Algebra genug mit allgemeinen Beispielen gearbeitet und auch mit Beispielen, die nicht R und N sind und nicht mit der Standardbasis? Das setzt die Frage. Klar, für die Anwendung braucht man das ganz oft so, aber in Fällen wie diesen ist es nicht schlecht, wenn man mal was anderes gesehen hat. Hier ist ein Vorschlag. Wir wissen ja, dass ein zweidimensionaler R-Vektorraum eine Basis besitzt. Jede Basis hat zwei Elemente, dann kann ich mir eine schnappen. V1, V2 zum Beispiel. Und dann weiß ich, dass ich jeden Vektor aus V darstellen kann als Linearkombination von V1 und V2 mit Koeffizienten aus R. Und diese Vorfaktoren kann ich in einen Koordinatenvektor schreiben, der dann wieder aus R² kommt. Und dann multipliziere ich den mit der Matrix. Zum Beispiel. Und dann kommt irgendwas raus und dann interpretiere ich das wieder als Koordinatenvektor und bastel daraus das Bild. Das heißt, ich brauche einfach nur den Umweg über die Koordinatenabbildung. Haben Sie sowas gesehen in Ihrer Linienalgebra? Super, okay. Das heißt, so würde man es machen. Wenn man irgendeinen, und man kann das sofort verallgemeinern, wir schreiben hier N hin, machen N, nehmen irgendeinen Körper, nehmen also irgendeinen n-dimensionalen Vektorraum über den Körper, die dazu passenden invertierbaren Matrizen mit der richtigen Größe. Und dann haben wir immer automatisch eine schöne Gruppenwirkung, indem wir nämlich einfach uns eine Basis schaffen für den Vektorraum und dann sagen, wir bilden ab, indem wir die Koordinatenvektoren bilden, mit der Matrix multiplizieren und das Ergebnis als neuen Koordinatenvektor nehmen und dann kommt ein Bild raus. So. Oder in anderen Worten, man interpretiert die Matrix als Abbildungsmatrix, bezogen auf diese Basis, mit der wir angefangen haben. Und so kommt lineare Algebra in die Vorlesung Anfang 2. Ja.
Also Sigma jetzt.
Nee, Sigma ist die Abbildung, die jeder Matrix die Matrixmultiplikation mit dieser Matrix zuweist. Das ist noch eine Spur abstrakter.
Ja. Ja. Aber in der Definition steht ja was von Permutation.
Ja, weil ja jede einzelne Matrix durch Multiplikation immer mit der gleichen Matrix eine Permutation der Menge der Vektoren bewirkt. Das heißt, ich habe für jedes Gruppenelement immer eine Permutation, die gemacht wird. In diesem Fall für jede Matrix. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und mir diese ganzen 2x2-Matrizen hinschreibe, dann habe ich für jede dieser Matrizen immer eine Permutation, denn bei jeder Matrix nehme ich ja alle Vektoren und multipliziere die damit und dann kriege ich jedes Mal eine komplette Permutation meines Vektorraums. Ja, jedes Mal eine. Und Sigma ist die Abbildung, die der Matrix die dazugehörige Permutation zuweist, denn es ist ja nicht dasselbe. Die Matrix ist nicht dasselbe wie die Abbildung, die sie bewirkt. Nachdem wir jetzt diese verschiedenen Stufen uns angeschaut haben und diese Schichten von Abstraktion und von Notation, können wir zurücktreten und sagen, okay, wenn wir es jetzt einmal verstanden haben und wenn uns klar ist, dass die Gruppenelemente nur als Abbildungen interpretiert werden, dann kann man diese Notationsschichten weglassen und sagen, okay, ab jetzt kürzen wir es ab, da steht die vereinfachte Schreibweise, wir wissen, dass da noch mehr dahinter steckt und in jedem Kontext, wo es nicht klar ist, fragen wir nach, was für eine Permutation soll da eigentlich gemacht werden, ich sehe hier mehrere Möglichkeiten. Das heißt, es muss immer geklärt werden und dann kann man diese einfache Schreibweise verwenden. Das heißt, wir nehmen die Elemente aus Omega und wir bilden ab, indem wir oben das Gruppenelement selber als Abbildung hinschreiben. So wie immer, so als Exponent. Und wir vergessen, dass da in Wirklichkeit noch dieses Sigma dazwischen hängt. Das denken wir uns mit. Auf die Art und Weise wird die Notation übersichtlich und aus Ob 2 wird dann einfach, wenn ich Omega zuerst mit G abbilde und dann mit H, dann ist es so, als hätte ich mit G mein H abgebildet. Und plötzlich sieht alles viel intuitiver aus und einfacher. Klar, hoffe ich jedenfalls. Und dann habe ich jetzt nur noch einen kleinen Spezialfall für Sie, der ab und zu vorkommen wird, nämlich der Unterschied zwischen treuer und nicht treuer Operationen. Eine Operation oder eine Wirkung heißt treu, im Englischen faithful, genau dann, wenn das eine Gruppenelement, von dem man weiß, dass es die identische Abbildung bewirkt, das einzige Gruppenelement ist, das das macht. So, theoretisch könnte es ja sein, dass die Gruppe riesengroß ist und da sind ganz, ganz viele Gruppenelemente, die ständig das Gleiche tun. So, die machen gar nicht so viel unterschiedliches Interessantes, sondern haufenweise Gruppenelemente machen ständig das Gleiche und es gibt ganz viele Gruppenelemente, die immer nur die identische Abbildung bewirken. Dann würde man sagen, ja, das ist zwar ganz nett, aber eigentlich könnte man diesen Teil doch weglassen, oder? Es wäre einfacher, wenn man das weglassen könnte und man sich nur die Gruppenelemente anguckt, die wirklich was Interessantes tun. Das ist ein Klassiker für Komplexitätsreduktion. Da braucht man nämlich dann diese Abbildung Sigma, die sagt, was die Gruppenelemente wirklich bewirken. Der Kern von Sigma besteht genau aus den Gruppenelementen, die nichts Interessantes tun. Und dann kann man den rausfaktorisieren und kriegt mit der Faktorgruppe plötzlich eine Gruppe, die wirklich das Spannende macht und nicht lauter langweilige Sachen. So, das wird bei uns jetzt nicht oft passieren. Ab und zu gibt es mal, dass wir einen Kern haben von einer Operation. Aber sehr häufig ist es nicht der Fall. Sehr häufig ist das Neutralelement das Einzige, was nichts Interessantes macht. Und wenn das so ist, dann sagen wir, dass die Operation treu ist. Und wenn nicht, dann ist sie halt nicht treu. So erstmal. Und dann können Sie jetzt, wenn Sie möchten, mal verschiedene Beispiele, die Sie kennen, durchgehen und überlegen, was für Eigenschaften hat die Wirkung da? Ist es eine treue Wirkung? Ist es keine? Es gibt natürlich auch Übungsaufgaben dazu. Hier bei diesem Beispiel, da kann man sich mal überlegen, wie ist das mit diesen Matrizen? Gibt es Matrizen, die durch diese Multiplikation alle Vektoren festlassen, außer der Einheitsmatrix? Wovon hängt es ab? Bei R ist es noch einfach, wenn der Körper interessanter ist, dann muss man da vielleicht aufpassen, wo was da los ist. Aber das ist erstmal noch ganz intuitiv. Da hat man im Prinzip eine Gleichung, die man lösen muss. Und dann guckt man, für welche Einträge in der Matrix wird es für jeden Vektor so, dass der Vektor nicht bewegt wird. Und dann kann man das ausrechnen, dann kann man den Kern bestimmen und kann entscheiden, ob es eine treue Operation ist. Hier kommen noch mehr Beispiele. Das zweite ist wieder so ein konkretes mit Vektorräumen. Das heißt, dann haben wir ein bisschen Déjà-vu, aber nur ein bisschen. Wir machen nicht genau dasselbe mit den Matrizen. Wir können es aber damit verknüpfen. Da können wir quasi eine Brücke schlagen zu diesem ersten Beispiel. Aber dazwischen möchte ich noch was anderes machen, und zwar was total Abstraktes, was vielleicht erstmal komisch aussieht, aber was in Wirklichkeit in den Anwendungen sehr oft vorkommt. Da gucken wir uns nämlich an, wie eine Gruppe auf sich selbst wirkt in einem gewissen Sinne. Also die kann wirklich auf sich selber wirken, auf der Menge ihrer Gruppenelemente. Das kommt später auch noch. Dann hat die Gruppe quasi so eine Doppelidentität. Einmal als Gruppe, die wirkt, und einmal als Menge, auf der operiert wird. Hier ist jetzt ein bisschen anders. Hier gucken wir uns eine Untergruppe an und die Menge der Nebenklassen. Und wir werden sehen, dass man da auch immer eine ganz natürliche Operation hat. Und das ist eine, die ja halt Anwendung hat. Wir werden später darauf nochmal zurückkommen. Was ist also los in Beispiel 3.6a? Ich werde gleich anschreiben, wie die Operation funktioniert. Und dann können wir uns da ein paar Eigenschaften angucken. nämlich die Tafelwische, bitte ich Sie, sich schon mal zu überlegen, was man eigentlich zeigen muss, wenn man begründen möchte, dass irgendwas operiert. Man braucht eine Gruppe und eine Menge, aber man braucht ja noch ein bisschen mehr. Was gehört zu einer Operation noch und was müssen wir dann also gleich zeigen? Haben wir in dem Beispiel da oben übrigens nicht gemacht oder jedenfalls nicht explizit. Das kann ich dann jetzt nachholen. Aber erstmal müssen Sie mich erinnern, was habe ich da überhaupt vergessen? Was habe ich nicht oder jedenfalls nicht explizit begründet?
Vielleicht, dass wir durch die Abbildung nicht aus unserer eigenen Gruppe rauskommen. Wir wollen ja nur fermentieren in der Gruppe.
Ja, aber hier haben wir haben ja immer zwei getrennte Strukturen. Wir haben die Gruppe, die operiert, und wir haben die Menge, auf der die Permutationen passieren. So, aus der Menge fliegen wir nicht raus, wenn wir da abbilden. Da müssen wir streng genommen gucken. Bei der Gruppe gibt es nichts mit rausfliegen, weil wir...
Nicht ja, auf der Menge.
Auf der Menge, danke. Da haben Sie völlig recht. Also wir müssen anders gucken, ist es wirklich eine Abbildung der Menge in sich selbst? Nicht, dass wir irgendwo anders landen. Genau, sehr guter Punkt. Und dann gibt es noch was Zweites. Sieht das auch noch jemand? Das Zweite, was wir nicht explizit erwähnt haben... Da steht nicht einfach nur, dass wir eine Abbildung von Omega in sich selbst bewirken sollen. Und wir müssen darauf achten, von Omega in sich selbst, wurde gerade gesagt. Nee, da steht eine Permutation. Und das haben wir nicht getan. Wir haben gerade nicht begründet, dass diese Matrixmultiplikation auf dieser Menge eine bijektive Abbildung macht. Sondern wir haben nur geguckt, landen wir wieder in der Menge. Das tun wir. Und dass das wirklich eine bijektive Abbildung der Menge in sich selbst ist, also in dem Fall des Vektorraums in sich selbst, liegt daran, dass die Matrizen invertierbar sind und dass man das dann sofort rückgängig machen kann durch Multiplikation mit der inversen Matrix. So kann man auch anders begründen, lineare Algebra lässt grüßen, aber das haben wir nicht explizit gesagt. Bei den Beispielen jetzt werde ich dann direkt ein bisschen expliziter sein, aber erstmal erkläre ich, wie die Operation überhaupt funktioniert. Beispiel 3.6. Wir haben unsere Untergruppe U, wir haben als Omega die Menge der Nebenklassen. Nochmal zur Erinnerung, das ist die Menge aller U mal G mit der Eigenschaft G, G. Und die Gruppe G selber, behaupte ich, wirkt auf dieser Menge Omega. Da muss ich jetzt also irgendwas sagen, was die Gruppenelemente denn tun sollen. Dann müssen wir uns klar machen, dass es wirklich Permutationen sind und dass alles stimmt, was da halt so steht für eine Gruppenwirkung. Sei, jetzt muss ich sagen, was die von diesem Gruppenelement A bewirkte Abbildung ist. Also muss ich jetzt sagen, wie die Elemente aus Omega abgebildet werden. Jetzt sei für alle U mal G aus Omega. U mal G abgebildet mit A. Wir lassen ja Sigma weg, deswegen steht ja nur das Gruppenelement A. Und das ist definiert als die Nebenklasse mit neun Repräsentanten. Ich hänge einfach rechts noch das A dran. Gibt es eine Frage oder haben Sie Spaß?
Ja, ich freue mich.
Sie freuen sich? Ich freue mich auch, grundsätzlich. Bei Dosanis. Hier sehen wir nochmal diese mehreren Schichten. Ne? Also hier die erste Schicht ist, dass ich für jedes Gruppenelement irgendwas sagen muss, was es tut. Aber das, was es tut, ist ja eine Abbildung. Also muss ich jetzt in der nächsten Schicht sagen, was diese Abbildung mit den ganzen Leuten macht aus der Menge, von der ich abbilde. Und so ist es immer. Wir haben immer diese zwei Schichten. Es wird irgendwann einfacher, wenn wir noch mehr Sprache haben, aber im Moment ist es so. Und jetzt habe ich erklärt, was mit den Elementen aus Omega passiert. Ich bilde ab, indem ich von rechts noch was an den Repräsentanten dranhänge. Und vielleicht ist schon klar durch Hingucken, dass wir wieder in Omega landen. Denn ich kriege ja wieder eine Nebenklasse von mir. Okay, super. Ist schon mal eine Abbildung von Omega an sich selber. Wunderbar. Jetzt sollen wir aber zeigen, dass es eine Permutation ist. Achso, und es gibt noch eine Sache, die wir vielleicht sofort sehen. Vielleicht sehen wir sofort Ob 1. Gucken wir mal, was das 1-Element macht. Wenn hier das 1-Element der Gruppe steht, dann wird überall am Repräsentanten rechts nochmal das 1-Element dran geklatscht. Das macht natürlich nichts. Also wirkt das wie die identische Abbildung. Das heißt, Ob 1 stimmt, und wir bilden von Omega an Omega ab. Aber was wir noch nicht getan haben, ist, wir haben noch nicht geguckt, ob es überhaupt eine Permutation bewirkt, also eine bijektive Abbildung. Na gut. Also schauen wir mal. Wir haben sowas wie Injektivität und Sujektivität. Ich glaube, ich möchte mit Sujektivität anfangen. Warum bekomme ich hier als Bilder alle möglichen Nebenklassen? Also wenn ich hier so ein festes A habe, muss ich jetzt für jedes A gucken, ob die davon wird, der Abbildung bijektiv ist. Also muss ich jetzt ein A festhalten. Wie kann ich zeigen, dass ich hier als Bild wirklich alle möglichen Nebenklassen bekomme? Dass ich also wirklich ganz Omega in der Bildmenge sehe? Naja, indem ich mir überlege, wenn ich ein allgemeines Ding habe, U mal irgendwas, da steht ja irgendein Repräsentant von mir, ein H, U mal kleines H. Da will ich hin, das ist mein Ziel. Wie muss ich jetzt den Repräsentanten manipulieren, damit der neue Repräsentant, nachdem wir mit A verknüpft haben, mir genau dieses H gibt? Und ich sehe schon, dass Leute nicken. Sehen Sie schon vor sich, was ich machen muss? Welchen Repräsentanten muss ich hier hinschreiben? Damit es klappt. Ja. Richtig. Also wenn ich den gewünschten Repräsentanten, den ich als Ziel haben möchte, wenn ich den hinschreibe und dann noch A im ersten hinter, dann habe ich wieder ein Gruppenelement, also es ist wieder eine Nebenklasse. Und wenn ich jetzt mit A abbilde, kommt raus U mal A. Deswegen bin ich sujektiv. Also wird A eine subjektive Abbildung. Und da muss ich auch gucken, was es mit Injektivität sein, also XY aus D so, dass diese beiden Nebenklassen U mal X und U mal Y von A gleich abgebildet werden. Dann gucke ich erstmal, was das heißt, indem ich mich erinnere, was A macht. A kommt einfach nur von rechts und wird mit dem Repräsentanten multipliziert. Das heißt, Mengen sind gleich. Ich kann also alle Elemente der Form klein u mal x mal a auch schreiben als Element kleines gleich anderes u mal y mal a. So. Wenn ich da jetzt rechts mit a minus 1 verknüpfe, kommt raus, dass die Nebenklassen u mal x und u mal y gleich sind. So, das ist die Sujektivität. Injektiv haben wir, also bewirken diese ganzen Leute mit dieser Wirkung wirklich Permutationen. Es ist also gerechtfertigt, dass ich sage, dass die Gruppe auf Omega wirkt. Jetzt noch die Frage, was mit Op 1 und Op 2 ist. Op 1 hatten wir schon. Op 1 war okay. Und für Op 2, das kann man fast durch Hingucken machen, oder? Ja?
Das hier das sieht mal ganz gut aus, aber diese Permutation, wie kriege ich das jetzt hier verstehen? Permutation hatten wir ja bei Zyklen.
Ja, aber der Oberbegriff, also das Wort Permutation bedeutet ja eigentlich was Abstraktes, nämlich was? Wofür ist das Wort Permutation eine Abkürzung? Ich verstehe, warum Sie an symmetrische Gruppen und Zyklen denken. Klar. Aber da fehlt jetzt quasi der Zwischenschritt, woher das Wort Permutation ursprünglich kam. Und das klärt dann, glaube ich, gleich Ihre Frage. Was heißt Permutation?
Das war eine bijektive Abbildung von einer Menge an sich selbst.
Genau. Permutation ist der Oberbegriff für alle bijektiven Abbildungen einer Menge in sich selbst. Das heißt, das müssen keine Zyklen oder irgendwelche anderen Dinge sein, sondern...
Aber das kann man auch Automorphismus nennen, oder?
Jein. Automorphismus beinhaltet das plus die Struktur von dem darunterliegenden Zeug wird respektieren, was auch immer die ist. Gruppenstruktur, Ringstruktur, Körperstruktur, Vektorraumstruktur. Jetzt könnte man natürlich streng genommen sagen, ja, wenn ich halt keine Struktur habe, dann ist halt Pech, ich nenne es trotzdem Automorphismus und dann ist da halt nichts, was erhalten bleiben muss. Denn die Menge ist nur so eine amorphe Masse, ja klar. Schadet nicht, aber ist unüblich. Wird normalerweise nicht gemacht, sondern ich kenne es eher so, dass man Permutation als Oberbegriff nimmt und dass man das dann spezifiziert zu solchen Wörtern wie Automorphismus in dem Moment, wo eine algebraische Struktur drunter liegt, die man erhalten möchte. Ja, so, das wäre so mein Angang. Und klar, je nachdem, was der Index ist, also zum Beispiel könnte der Index von U in G ja sowas sein wie 5, dann haben Sie 5 Nebenklassen und jedes Gruppenelement bewirkt halt, dass die irgendwie vertauscht werden. Sie wissen halt noch nicht genau wie. So, kann zum Beispiel sein, dass mal eine festbleibt und die anderen 4 werden irgendwie vertauscht oder es geht so ganz rundherum. Und Sie können das dann in die Sprache der Permutationsgruppen übersetzen im Sinne von: Das sind 5 Stück, also interpretiere ich jetzt einfach alles, was da passiert, so, als würde es aus der SYM 5 kommen und schreibe das dann so hin mit den Zyklen. Das geht. Das ist einfach nur ein kleiner Extraschritt, zu sagen, ich interpretiere das so, weil ich halt 5 Leute habe und es ist egal, ob das 5 Nebenklassen sind oder die Zahlen 1 bis 5. Das sind ja nur Symbole. Das geht. So, das heißt, Ihre Reflexion ist an der Stelle genau in die richtige Richtung gelaufen, aber Permutation ist eigentlich der Oberbegriff. So, ob eins hatten wir schon gesehen, durch Hingucken. Ob zwei überhaupt nicht, kann man auch durch Hingucken sehen. Oder? Was ich mache, ich muss sehen, dass egal ist, ob ich mit einzelnen Gruppenelementen das mache oder direkt verknüpfe. Aber was mache ich? Ich multipliziere von rechts, klar ist egal. Ich möchte nicht klar schreiben, ich möchte das hinschreiben. Aber ich sehe, dass zumindest einige Leute das genauso klar finden wie ich. Also mache ich es kurz. A sind immer noch fest, sind andere Buchstaben, sind C, D aus E. Achso, ich brauche ja 2 solche A. Mach so. Sind A, B aus E, das heißt A ist das feste A von oben und B ist jetzt ein neues festes Element. Und jetzt brauche ich nur ein Element aus Omega, nämlich nun mein kleines E. Und jetzt gucke ich, was steht links bei F2? Da steht erst das eine, dann das andere. Also U mal E, erst abgebildet mit A und dann abgebildet mit B. Und dann rechnen wir einfach aus, was das ist. Wir können das ja machen. Da oben steht die Vorschrift. Zuerst habe ich U mal G mal A, neuer Repräsentant, und dann alles abgebildet mit B. Dann multipliziere ich jetzt noch von rechts mit B. Daran muss ich nicht setzen, weil assoziativ gesetzt. Und jetzt gucke ich einfach, jetzt kann ich A mal B ja zusammenfassen. Das ist jetzt so, als hätte ich einfach mit dem Produkt multiplizieren. Also steht da mal B abgebildet mit dem Produkt. A mal B. Das war's. So haben wir also eine mögliche Gruppenwirkung. Und das ist eine, die nochmal vorkommt. Tatsächlich werden wir die Idee, die gerade schon im Raum stand, warum das nicht einfach so ist wie mit symmetrischen Gruppen, genau die werden wir aufgreifen. Da kommt nachher ein Satz, nachher oder nächste Woche, wo wir diese Idee benutzen mit der Wirkung auf die Nebenklassen und uns dann klar machen, dass man in Wirklichkeit das so interpretieren kann, als würde man einfach in einer konkreten symmetrischen Gruppe rechnen, halt mit dem richtigen Index, mit der richtigen Zahl. So, und jetzt greife ich das mit den Vektoren nochmal auf, deswegen auch hier an die Tafel, wo wir schon Vektoren haben, nämlich in Teil D. Achso, es sei denn, Sie wollen zu Teil A noch was fragen. Dafür, dass das so ein recht abstraktes Beispiel ist, haben Sie nämlich alle echt entspannt geguckt. Da war ich gerade sehr begeistert. Ja?
Also muss man nur, wenn man sagt, irgendwas kompliziert auf einer Menge, auch gleichzeitig noch so eine Operation angeben?
Ja. Wenn ich behaupte, dass irgendwas operiert, muss ich erklären, wie und muss begründen, warum das Wort Gruppenoperation da angemessen ist. Oder es wird einem halt gegeben. Also ne, in Übungsaufgaben ist beides vorstellbar. Da ist vorstellbar, dass ich sage, hier, so ist es definiert. Sie dürfen jetzt wissen, dass das eine Gruppenoperation ist. Das müssen Sie nicht zeigen, sondern sollen jetzt daraus irgendwas ableiten. Oder umgekehrt kann es auch sein. Und ich habe so eine Übungsaufgabe geschrieben, aber habe vergessen, in welcher Serie die vorkommt. Aber jetzt kommen natürlich die Übungsaufgaben zu diesem Thema. Da erkläre ich was, hier so und so und das sollen die ganzen Leute machen. Zeigen Sie, dass das eine Gruppenoperation ist. Und zwar von der Gruppe auf der und der Struktur. Und dann könnte man auch noch sowas machen wie, ja, jetzt setzen wir das fort, jetzt interpretieren wir die Abbildung ein bisschen anders, auf einer anderen Menge, was verändert sich, was bleibt gleich, so solche Aufgaben. Sowas finde ich ganz toll. Vor allem, wenn ich an lineare Algebra anknüpfen kann.
Aber wenn die Aufgabe sozusagen nur ist, dass man zeigen soll, dass irgendwas auf einer Menge operiert, dann reicht es nicht aus, dass man irgendwo eine Abbildung
kriegt. Nee, dann müssen wir das tun, was wir gerade getan haben. Also, das erste Ding ist eine Gruppe, das zweite Ding ist eine Menge. Es werden Abbildungen von der Menge in sich selbst bewirkt und diese sind alle bijektiv. All das muss man zeigen. Und ob eins oder ob zwei. So, wir haben hier gerade wirklich einmal den ganzen Abwasch gemacht. Ja, und oft ist es ja so, wir sehen das jetzt auch gleich bei B, es kommt ja noch ein Beispiel. Oft ist es so, dass wenn man irgendwie auf natürliche, intuitive Weise anfängt, dass dann manche dieser Sachen ganz schnell klar sind und ganz schnell dastehen. Haben wir vorhin auch gesehen, ob eins war sofort klar, ob zwei im Prinzip auch. Das ist oft so, dass es dann so ganz kurz gemacht werden kann. Aber wichtig ist mir, sie am Anfang dafür zu sensibilisieren, dass es gemacht werden muss. Denn es kann passieren, dass man etwas sieht, was erstmal wie eine Wirkung aussieht, aber dann am Ende keine ist, weil zum Beispiel die bewirkten Abbildungen nicht bijektiv sind. Oder es kann auch passieren, dass man etwas macht, was gut aussieht, aber nicht wohl definiert ist, weil da irgendwo so eine Wahrheit drin steckt. Das kann auch passieren. Okay, wir waren bei B. Lineare Algebra. Ich habe eine natürliche Zahl, einen Körper und dann einen entsprechenden Vektorraum. Oh, das war eine Frage. Ja.
Das stimmt. Wir haben einen, kurz gesagt, was ist der Unterschied zwischen injektiv und wohl definiert?
Oh, ja. Gute Frage, ist total okay, wenn die immer mal wieder kommt. Wohldefiniertheit ist, dass wir überhaupt eine Abbildung haben. Und injektiv ist, dass verschiedene Leute verschieden abgebildet werden. Und ich mache den Unterschied jetzt nochmal deutlich. Wenn ich sowas mache wie, ich gehe mal kurz wieder nach Z-Modul 10 Z und ich sage jetzt, ich nehme eine Netzklasse und bilde die ab auf den Repräsentanten. So, könnte ich ja machen. Das sieht aus wie eine Abbildung. Ist aber keine, denn bei dieser Menge ist der Repräsentant A ja nicht festgelegt. Zum Beispiel ist 10z plus 2 das gleiche wie 10z minus 8. Das heißt, wenn ich jetzt diese Abbildung hier durchführen möchte, dann weiß ich nicht, ob ich auf die 2 oder auf die minus 8 abbilden soll. Das heißt, ich kann dann plötzlich was aussuchen, obwohl es wie eine Abbildung aussieht. Ist es keine. Aber das hat nichts mit Injektivität zu tun. Also Injektivität ist, dass hier zwei verschiedene Sachen, auch da drüben zwei verschiedene sind, aber Wohldefiniertheit ist, von jedem Element geht ein Pfeil aus und auch wirklich nur einer und nicht mehrere. Ich kann es aussuchen. Das ist der Unterschied. Ja, und fragen Sie das gerne immer wieder, denn es ist so subtil. Und je nachdem, wie am Anfang Ihres Mathe-Studiums Abbildungen eingeführt wurden, kann es sein, dass dieser Punkt nicht so deutlich herausgearbeitet wurde oder dass es in der Zwischenzeit wieder vergessen wurde, weil wir halt so oft Abbildungen sehen, bei denen klar ist, dass es Abbildungen sind. Ja.
Also so Definiertheit heißt nicht Abgeschlossenheit, sondern es ist einfach nur, dass es eine Abbildung ist.
Ja.
Abbildung ist ja genau dann, wenn man nur noch einen Funktionswert.
Genau, Abbildung heißt, alles aus dem Startbereich wird benutzt und es wird erklärt, wie es abgebildet wird und es wird eindeutig erklärt, es gibt nur eine Möglichkeit, was das Bild sein kann. Das gehört zu einer Abbildung dazu. Genau. Und sowas wie Abgeschlossenheit spielt ja nicht für alle Abbildungen eine Rolle, sondern es spielt nur eine Rolle, wenn wir zum Beispiel über sowas wie Verknüpfung oder so sprechen. Also die Frage, ist etwas eine Verknüpfung? Ich kann etwas definieren, was aussieht wie eine Verknüpfung, und die Abgeschlossenheitseigenschaft erfüllt, aber nicht die Abbildungseigenschaft zum Beispiel. Also es könnte sein, dass es da an einer unerwarteten Stelle schief geht. Man fließt nicht aus, aber was man hat, ist keine Abbildung, weil man etwas aussuchen kann. So was könnte passieren. Ja?
Man könnte aber das Beispiel zum Beispiel retten, indem man irgendwie sagt, dass A jetzt nur zwischen 0 und 9 liegt.
Ja, genau. Dann ist aber eine andere Abbildung. Dann, ne, dann bilde ich nicht mehr wirklich diese Menge ab. Sondern dann sage ich etwas über einen speziell gewählten Repräsentanten. Ja, aber genauso macht man es natürlich. Ne? Haben Sie ja auch gesehen bei uns, dass wir ganz oft das dann so retten oder dass wir eben die Abbildungsvorschrift so abwandeln, dass dann plötzlich egal ist, welchen Repräsentanten man hat. Daher kommt das. Ja. Gut, noch andere grundsätzliche Fragen? Ich finde es ja toll, wenn Sie so grundsätzlich fragen. Und dann freue ich mich jetzt nochmal umso mehr darauf, dass ich in einem Jahr wieder vor Erstis stehe. Gut, dann kommen wir zu B. Wo war ich denn? Ich hatte schon angefangen, oder?
n soll unsere Dimension werden, Parsec-Verbasshaus, der n-dimensionale Vektorraum. Und dann schreibe ich mir eine Basis, soweit, so klar. Und jetzt sage ich, dass ich eine Operation definieren kann von der symmetrischen Größe n, die ja erstmal mit dem Vektorraum nichts zu tun hat, sondern die so da ist, auf dem Vektorraum, indem ich nämlich sage, naja, ich kamutiere die Basiselemente, indem ich die Indizes kamutiere und dann setze ich das K-Linear fort und kriege dann eine Abbildung von dem Vektorraum in sich selber. Dann muss ich mir nur noch klar machen, dass alles erfüllt ist, was dahinter steht. Also das ist die Idee bei B. Und wir könnten uns das in Analogie hierzu einmal für Dimension 2 überlegen und dann kurz darüber sprechen, was daran sofort verallgemeinerbar ist oder wo man vielleicht nochmal ein bisschen aufpassen muss. Das heißt, hier hätten wir jetzt erstmal n gleich 2. Dann ist das nah an dem, was ich hier unten angedeutet habe, dass man also mit einer konkreten Basis anfängt. Hier heißen die Basisvektoren halt b1 und b2. Und jetzt muss ich sagen, wie ein Element aus der SIM2 operieren soll. Jetzt ist SIM2 sehr klein und sehr langweilig. Ich habe da nur zwei Elemente, nämlich identische Abbildung 1 und 1, 2. Und für beide Gruppenelemente muss ich erklären, wie die abbilden. So, und jetzt kommen wieder diese mehreren Schichten. Also, die identische Abbildung soll gar nichts tun. Die soll auch auf dem Vektorraum gar nichts tun. Was soll die Transposition 1, 2 machen? Na, da möchte ich gerne, dass sie die beiden Basisvektoren vertauscht. Was heißt das? Na, so ein allgemeiner Vektor, der da rumhüpft in unserem Vektorraum, hat ja die Form lambda 1 mal b1 plus lambda 2 mal b2, wobei lambda 1 und lambda 2 aus dem Körper kommen und diese Darstellung ist eindeutig, weil b1 und b2 eine Basis bilden. Jeder Vektor sieht so aus. Was macht jetzt die Transposition 1, 2? Ich sage, die soll B1 und B2 vertauschen, sie soll das also abbilden auf lambda 2 mal B1 plus lambda 1 mal B2. Was für eine Abbildung wäre das, wenn der Vektorraum einfach nur sowas wäre wie R Quadrat? Na, da würden wir einfach bei diesen Tupeln die Einträge vertauschen. Das ist das, was da passiert. Also ganz intuitiv. Und für jedes Gruppenelement habe ich jetzt erklärt, was es macht. Man könnte jetzt noch Abbildungsmatrizen hinschreiben. Oh ja, das macht auch Spaß. Aber vielleicht erstmal, wir landen wieder im gleichen Vektorraum, das kann man sehen. Warum werden dadurch Permutationen bewirkt, also bijektive Abbildungen? Na, das kann man hier ganz leicht sehen, indem man die Umkehrabbildung sich hernimmt. Das ist nämlich die gleiche. Wenn ich nochmal tausche, habe ich nichts gemacht. So, das heißt, hier ist es viel einfacher, die Bijektivität zu sehen, dass man in der gleichen Menge landet. Deswegen haben wir da sofort einen Kandidaten für eine Gruppenoperation. Was ich noch brauche, ist Ob 1 und Ob 2. Ob 1 ist klar, die identische Abbildung macht nichts. Und für Ob 2 muss ich Sachen hintereinander ausführen, was hier ein bisschen langweilig ist, weil die Gruppe so klein ist. Aber streng genommen ist das der Teil, wo man nochmal was rechnen muss. Da muss man sich dann halt überlegen, dass wenn ich die Permutationen der Basisvektoren nacheinander mache und dann die Vektoren hinschreibe, die neu rauskommen, dass es dann dasselbe ist, als wenn ich das direkt mit der verknüpften Permutation gemacht hätte. Ein bisschen interessanter ist es, wenn wir zum Beispiel das hier angucken und dann können wir ja mal so verschiedene Typen von Elementen anschauen und was die machen. Was macht zum Beispiel der 3 Zyklus 1, 3, 4? Ja, der würde ein Element der Form lambda 1, b1 plus lambda 2, b2 plus lambda 3, b3 plus lambda 4, b4 würde es abbilden. Und ich benutze jetzt absichtlich so eine super kurze Notation und Sprache, weil ich sonst nie fertig schreibe. Und weil es, wie ich finde, intuitiv ist, ich hoffe, Sie sehen das auch so. So, was macht dieser Dreizyklus? Der lässt den zweiten Basisvektor fest und die anderen drei werden vertauscht, so wie die Indizes vertauscht werden. Und dementsprechend kommt dann halt ein neuer Vektor raus, wo die Koeffizienten an anderen Stellen stehen. Und ich schreibe das jetzt mal direkt so sortiert hin, dass die Basisvektoren wieder in der gleichen Reihenfolge sind. Ich fange also mit B1 an, aber wenn B1 auf B3 abgebildet wird, dann ist der neue Koeffizient davor, ja dann, also der bei, dann ist der Koeffizient bei B3, ja dann der neue ist dann ja lambda 1. Also B1 geht auf B3, B3 geht auf B4, B4 geht auf B1. Und wenn B4 auf B1 geht, dann heißt das, dass Lambda 4 der neue Koeffizient bei B1 ist. Dann bleibt es hier gleich. Dann bei Lambda 3 muss ich auch wieder rückwärts überlegen, wie das ist. Also wenn B1 auf B3 geht, dann heißt das, der neue Koeffizient vor vor B3 ist Lambda 1. Ne? B3, ich hoffe, das ist richtig. Plus, und jetzt habe ich noch Lambda 3 mal B4. Am einfachsten, also deswegen habe ich es auch so hingeschrieben, es ist viel einfacher, wenn man einfach nur sagt, wie die Basisvektoren abgebildet werden und dann Kardinalfortsetzung macht. Dann spart man sich nämlich dieses explizite Hinschreiben. Kann sein, dass ich jetzt hier irgendwas verwechselt habe, da können wir gerne am Ende nochmal drüber reden, aber für den Moment möchte ich einfach nur sagen, auf die Art und Weise kann man Elemente der symmetrischen Gruppe der richtigen Größe interpretieren als Permutation der Basisvektoren und jede solche Permutation bewirkt einen Automorphismus des Vektorraums. Die Matrizen, die dazugehören, die Abbildungsmatrizen, die haben ja überall nur 0 und 1 und zwar immer genau eine 1 pro Zeile und Spalte, die sind sofort invertierbar. Man kann auch sofort die Umkehrabbildung beschreiben, es ist klar, dass da die elektive Abbildung rauskommt. Hier zum Beispiel, da kann ich aber die Abbildungsmatrix hinschreiben. Bei mir ist es so, dass in den Zeilen die Koeffizienten für die Bilder stehen. Das heißt, wenn ich den ersten Basisvektor auf den dritten abbilde, dann ist das Bild des ersten Basisvektors hier der dritte, also sieht die erste Zeile so aus. Die zweite bleibt, weil der zweite nicht bewegt wird. Der dritte geht auf den vierten, also ist die dritte Zeile das. Der vierte geht auf den ersten, also ist die vierte Zeile das. Und das ist die Abbildungsmatrix für diese Basis, mit der wir angefangen haben, die zu dieser Permutation gehört. Und so eine Abbildungsmatrix beschreibt einen Vektorraumhomomorphismus in sich selbst vollständig. Mehr Info brauche ich nicht. Und die Matrix ist invertierbar, also ist mit linearer Algebra der Vektorraumhomomorphismus ein Automorphismus. Und so habe ich jetzt für jedes Gruppenelement erklärt, was es macht. Also habe ich eine Wirkung der Gruppe und da muss man nur noch klären, dass da hintereinander Ausführungen sich das verträgt. Und dann hat man auch 1 und 2. Und hat eine super natürliche Wirkung. Das ist einfach das, was passiert, wenn man Basiselemente aus einer festen Basis permutiert. Und diese Matrizen, die sind auch später in anderen Teilen der Mathematik noch wichtig. Diese Permutationsmatrizen. Deswegen heißen die das so. So ein bisschen deutlich geworden, was man da macht? Also, wie man jetzt die Elemente der symmetrischen Gruppe interpretieren kann als Vektorraumautomorphismen. Und dass dadurch auch wieder so ganz natürlich eine Gruppenwirkung entsteht. Und dann kann man auch wieder überlegen, ist die treu, diese Wirkung? Gibt es außer dem Einzelelement in der Gruppe, also außer der Identität, noch irgendwas anderes, was nichts macht? Und das kann man mit der Sprache der Abbildungsmatrizen sofort klären. Die Wirkung ist treu. Denn die einzige Matrix, die nichts macht, hier ist die Einheitsmatrix und die kommt nur zustande, wenn ich als Permutation die identische Abbildung nehme. Ja.
Ich hätte es jetzt intuitiv als Spaltenvektoren auch beschrieben, die als Zeilenvektoren
müssen links multiplizieren. Ja, genau. Wenn, in Ihrer linearen Algebra war vielleicht alles andersrum, aber in meiner ist es so, die Abbildung kommt von rechts, das heißt, ich habe Zeilenvektoren, die Matrizen kommen von rechts, dann stehen in den Zeilen die Bilder der Vektoren. Und deswegen ist das Bild des ersten Basisvektors, das vom zweiten, vom dritten und vierten Zeilenweise gewesen. So, das war ein Beispiel. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, was Gruppenwirkungen so können. Und als nächstes kommt der Satz, den ich angekündigt habe, der Satz von Cayley. Das ist der, der uns einmal sagt, dass wir in Wirklichkeit durch diese Wirkung, die wir vorhin angeschaut haben, dass wir da dann immer eine Beziehung sehen von Gruppen und Untergruppen von einem gewissen Index zu der symmetrischen Gruppe, von dem gleichen Grad in dieser Indexform. Das klang vorhin in der Frage schon an. Also schauen wir, was steht da genau? Da steht, dass wir eine Untergruppe haben vom Index n, dann steht da Notation. Diese Notation ist einfach nur eine Abkürzung. Da machen wir das, was wir schon kennen von Normalteilern, dass wir so mit Gruppenelementen von links mit dem Inversen verknüpfen und von rechts mit dem Gruppenelement selber. Wenn man das mit irgendeiner Untergruppe macht, mit jedem Element da, und es kein Normalteiler ist, dann bewegt die Untergruppe sich weg. Oder kann sich jedenfalls wegbewegen, je nachdem, was es eigentlich ist. Das ist Notation, die einfach nur ein bisschen abkürzt, was dann gleich passiert. Denn der Witz ist, wenn wir uns den Durchschnitt all dieser Untergruppen angucken, die wir also jeweils so bewegt haben, dann ist es eine Normalzelle. Das kann man sich klar machen. Und dann kann man auch sehen, dass die Faktorgruppe isomorph ist zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe Sym n, wobei n der Index der ursprünglichen Gruppe ist. Okay, das heißt, es ist so ein, ja, man fängt mit einer Untergruppe an, bastelt eine Faktorgruppe und kann so ein bisschen beschreiben, wie die aussieht. Oder kann da Strukturaussagen machen, denn symmetrische Gruppen können wir uns besser vorstellen. Das Ersatz. Und im Beweis kommen Ideen vor, die wir heute zum Glück schon gesehen und auch recht ausführlich besprochen haben. Das ist nämlich einfach diese Idee, dass wir Nebenklassen nehmen und die permutieren. Okay, genau wie vorhin, ja?
Das mit dem Normalteil steht jetzt im Satz gar nicht mehr drin, wir können das trotzdem helfen.
Ja. Ich kann es auch gerne gleich mal kurz noch extra begründen, aber ansonsten wäre es komisch, da diese Faktorgruppe hinzuschreiben. Also da steht ja, G-Modulo D ist isomorph zu einer Untergruppe von Sym n, ist also insbesondere eine Gruppe. Und das ist nur sinnvoll, wenn das D ein Normalteiler ist. Aber wir zeigen es auch gleich explizit. Und wenn Sie das wünschen, kann ich in dem Satz das noch als extra Aussage ergänzen, dass da einfach steht, wie es ein Normalteiler ist. Schadet ja nicht. Wobei das mit dem Rest der Aussage nichts zu tun hat. Wenn man eine Untergruppe nimmt und dann diese Konstruktion macht, die da steht, wie man D kriegt, kriegt man immer einen Normalteiler. Das ist ein Standard. Können wir uns gleich kurz angucken. Aber erstmal möchte sich wieder aufgreifen, was wir da vorhin gemacht haben. Genau da oben soll jetzt Omega die Menge der Nebenklassen von O und G sein. Und ich möchte mir auch genau die Wirkung angucken, die wir gerade besprochen haben, durch Multiplikation von rechts. Wie im Beispiel wirkt G auf Omega per Multiplikation von rechts. Und damit meine ich dann dieses, dass man das Gruppenelement nimmt und den Repräsentanten von rechts damit verknüpft. Und wir haben vorhin ausführlich besprochen, warum das alles klappt und dass eine Gruppenwirkung ist. Und die Wirkung, jetzt muss ich wieder zurückkommen auf dieses Sigma. Sigma beschreibt die Wirkung. Sigma sagt für jedes Element aus der Gruppe, was die dazu gehörige Abbildung ist. So, und wo lande ich da? Ich lande jeweils bei einer Permutation der Menge der Nebenklassen, also der Menge Omega. Und Omega hat n Elemente, also kann ich die Permutation, die bewirkt wird, auffassen als ein Element von Sym n. So, ich kann also sagen, jedes Gruppenelement bewirkt eine Permutation von Omega. Omega hat n Elemente, weil der Index von U in G n ist. Kann also, ja, der Kommentar gehört eigentlich hinter das, kann also als Element von n aufgefasst werden. Jetzt ist die Frage, was der Kern dieser Wirkung ist. Welche Gruppenelemente machen die gleiche Permutation auf Omega? Wie können wir das verstehen? Und ich behaupte, der Kern ist genau dieses D. So kommt das D in die Welt. Wie kann man das sehen? Dafür müssen wir eine kleine Rechnung machen. Wir müssen uns ein Gruppenelement hernehmen und gucken, was passiert, wenn das alle Elemente von Omega nicht bewegt. Sei also A aus G so, dass A in dieser Wirkung die identische Abbildung auf Omega bewirkt. Was heißt das? Na, dann gilt für alle Elemente aus Omega. Das heißt für alle U mal G. Dass das unter der Wirkung festbleibt. Und wir erinnern uns, was die Wirkung war. Das steht oben. Ich wirke darauf, indem ich von rechts mit dem Gruppenelement verknüpfe. Und wenn dabei jetzt nichts passieren soll, heißt das ja, es ist egal, ob ich von rechts mit A verknüpfe oder nicht. Die Nebenklasse bleibt gleich. So, hier habe ich jetzt verwendet, dass A die identische Abbildung bewirkt. Das heißt, die Nebenklassen sollen sich alle nicht bewegen. Und dass sie sich alle nicht bewegen, heißt das. Und jetzt verwende ich, was es heißt, dass zwei Gruppenelemente die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das tun sie nämlich genau dann, wenn der eine Repräsentant mal das Inverse von dem anderen in der Untergruppe liegt, um die es geht. Das hier bedeutet also, wie rum mache ich es? Ich glaube, es ist egal. G mal A mal G minus 1. Der eine Repräsentant mal das Inverse von dem anderen Repräsentant liegt in U, beziehungsweise, jetzt kommt diese komische Station ins Spiel. Wenn G mal A mal G hoch minus 1 in U liegt, kann ich das ja als kleines U schreiben. Dann verknüpfe ich von links mit G hoch minus 1 und von rechts mit G. Und dann bekomme ich etwas, was in U hoch klein G liegt, nämlich genau dieses A. Nur umgeschrieben, sonst habe ich nichts gemacht. Und deswegen kommt diese Notation in die Welt, weil die hier natürlicherweise vorkommt. So, was haben wir gelernt? Wenn ein Gruppenelement A auf Omega die identische Abbildung macht, dann gilt immer das, was hier steht. Das heißt, dieses A liegt immer in U hoch klein G, für alle G aus U. Das heißt, dass dieses für alle bewirkt, dass A im Durchschnitt alle dieser U hoch G liegt. Denn egal welches Gruppenelement ich hier als Repräsentant nehme, egal welches Element aus Omega ich repräsentiere, das, was als nächstes kommt, stimmt immer. Ich lande immer in U hoch Repräsentant, egal welcher Repräsentant das ist. Also lande ich in allen von denen, also lande ich im Durchschnitt und das ist D. Und umgekehrt, die ganze Rechnung funktioniert auch rückwärts. Wenn ich mit einem Element hier anfange, dann kann ich diese ganze Rechnung rückwärts machen und sehe, dass dann alle Repräsentanten oder dass alle Elemente aus Omega festgelassen werden. Das heißt, D besteht genau aus den Gruppenelementen, die bei dieser Wirkung wie die identische Abbildung werden. Ja.
Wenn A in G ist, gilt doch sowieso der Übertrag, oder nicht? Dass du das heißt.
Nee, wieso?
Weil nur so hoch G doch so definiert war, dass das U und das.
Genau. Die kleinen Leute kommen aus U, da darf ich eben nicht alles nehmen und deswegen kann es sein, dass da Gruppenelemente nicht drin liegen, sondern außerhalb. Aber hier haben wir einen Weg gefunden, wie man sehen kann, dass etwas so, dass man landet. Nämlich genau so. Also das ist die eine Richtung, die andere Richtung ist, die gleiche, ist das gleiche Argument rückwärts und dann kann man sehen, dass genau die Elemente aus D die identische Abbildung bewirken. Genauso umgekehrt. Damit meine ich das Argument umgekehrt. Das heißt, D ist genau die Menge aller Gruppenelemente, ich nenne die jetzt mal anders, H, aus G mit der Eigenschaft H bewirkt die identische Abbildung auf Omega. Bei unserer Wirkung. Ich rede jetzt die ganze Zeit über die gleiche Wirkung. Und jetzt puzzeln wir das zusammen. Unsere Wirkung beschreibt quasi einen Homomorphismus von der ursprünglichen Gruppe in die symmetrische Gruppe zum N. Jedem Gruppenelement wird eine Permutation zugewiesen und die Permutation können wir als Element von zum N auffassen. Das haben wir uns gerade klar gemacht, weil wir N Nebenklassen haben. Dabei liegen in D genau die Gruppenelemente, die die identische Abbildung bewirken. Das heißt, es ist der Kern der Operation. Und dann kommt der Homomorphiesatz und sagt, G Modul D ist isomorph zu der Untergruppe von zum N. Das schreibe ich noch einmal aus hin und dann ist die Zeit um. Ich nenne die Abbildung jetzt auch wieder Sigma, so wie vorhin, als wir angefangen haben, über Operationen zu sprechen. Sigma von G
geschrieben in der Sprache von SimN. Kann man sich konkret so vorstellen, ich glaube, vorhin habe ich das auch schon, als die Frage kam, und das war genau die Frage, die ich hinleite, da habe ich das, glaube ich, auch schon so beschrieben, wenn wir 5 Nebenklassen haben, dann werden die ja irgendwie permutiert von so einem Gruppenelement. Kann zum Beispiel sein, dass da die ersten beiden vertauscht werden und bei den anderen passiert nichts. Und dann interpretiere ich das als Transposition 1, 2 in der Gruppe 5. Ich schreibe einfach hin, was die Permutation macht, in einer einfacheren Sprache. Nicht indem ich für jede Nebenklasse sage, wo die hingehe, sondern einfach indem ich das als Permutation aus der Sym, in dem Fall Sym n, hinschreibe. So, das ist die Abbildung Sigma. Jedem Gruppenelement wird auf die Art und Weise eine Permutation aus Sym n zugewiesen, nämlich die passende, die halt zu dem passt, was das Gruppenelement auf Omega macht. Das ist ein Gruppenhomomorphismus wegen Ob 1 und Ob 2, also vor allem Ob 2. Wegen Ob 2 ist Sigma ein Gruppenhomomorphismus. Es ist egal, ob ich nacheinander wirke, hier in der Sym n, oder ob ich zuerst verknüpfe und dann gleich mit dem Produkt wirke, das ist auch 2. Also Sigma ein Gruppenhomomorphismus und dann kommt der Homomorphiesatz und sagt, G Modulo-Kern ist isomorph zum Bild, das Bild ist eine Untergruppe von Sym n und den Kern haben wir uns gerade angeguckt, das ist D. D ist der Kern. Und mit dem Homomorphiesatz sind wir fertig. Konkret machen, G Modulo D ist isomorph zum Bild von Sigma und das ist eine Untergruppe von Sym n. Gut, dass D ein Normalteiler ist, folgt jetzt automatisch, weil das der Kern von irgendwas ist, aber wir können uns das auch gerne gleich noch zu Fuß überlegen, wenn Sie das möchten, das dauert eine halbe Minute, aber ich möchte nicht riskieren, dass das Video mittendrin abbricht. Deswegen möchte ich jetzt nochmal gucken, ob es Fragen gibt und ansonsten hier offiziell schließen, aber das mit dem Normalteiler kann ich dann gleich gerne noch machen, ohne Video. Das Audio ist klar. Einverstanden? Okay, dann ist jetzt offiziell Feierabend. Ich stoppe das Video, damit es nicht mich zwischendurch stoppt. Dann werde ich dieses Ding schon mal los. Jetzt nochmal das mit dem Normalteiler. Ich gönne mir hier mal so ein Fenster. D ist ein Normalteiler von G. Möglichkeit 1, das zu sehen: D ist der Kern von Sigma, also von einem Homomorphismus, und dann hat man es automatisch. Aber ich zeige Ihnen auch gerne mal zu Fuß, wie es geht. Was muss ich für einen Normalteiler zeigen? Ich muss mir überlegen, dass wenn ich mit einem Gruppenelement von links mit dem Inversen, von rechts mit dem Element verknüpfe, dass ich da nicht rausfliege. Also gucke ich mir D mal an. Ich nehme G aus G und A, nee, klein d aus D und dann schreibe ich das einmal hin. So, was ist denn hier los? D kommt aus dem Durchschnitt, da oben steht es, all dieser U hoch G, wobei G aus G kommt. Das heißt, D liegt für alle H aus G, liegt D in U hoch H. Einverstanden? Denn es kommt ja aus diesem Durchschnitt. Das heißt, D liegt da drin für alle H aus G, egal was ich da oben hinschreibe, das liegt da immer drin. Und jetzt habe ich D hoch minus 1 mal G mal G. Ja gut, D liegt in all diesen, das heißt, ich kann D schreiben als irgendwas, ich schreibe das mal da hin, minus 1 mal irgendwas aus U mal das Element. Jetzt kommt noch so ein D hoch minus 1 von vorne dran und ein G hinten. Dann mache ich daraus also einfach, also ich fasse die quasi zusammen. Wenn ich D so schreiben kann, setze ich das hier ein und bekomme dann mit der Hemd-Jacke-Regel mal H hoch minus 1 mal D mal H. Aber D liegt ja in all denen, egal was da oben steht. Also auch dann, wenn da halt G mal H steht statt H, Und deswegen liegt dieses Ergebnis hier vorne auch wieder in all diesen, also in dem. So kann man das machen. Zu Fuß. Und diese Rechnung zeigt vielleicht, warum man das manchmal nicht zu Fuß machen kann. Auch wenn es nicht schwierig ist, das zu sehen, aber es nervt ja. Es ist doch viel einfacher zu sagen, Homomorphismus, Kern, fertig. Oder? Noch so ein bisschen skeptisch? Schauen Sie mal. Und wenn es da irgendwo noch klemmt und Sie noch eine Rückfrage haben, total gerne. Heute war echt so eine Vorlesung, wo wir zwar im Stoff, also in meinen Notizen, nicht weit gekommen sind, was nichts macht, weil das ja die entspannte Vorlesung ist, aber wo wir hoffentlich im Kopf echt weit gekommen sind, weil wir uns bei diesen etwas seltsamen Konzepten so viel Zeit genommen haben und so viele Beispiele besprochen haben. Und ich finde toll, dass Sie immer wieder nachfragen bei diesen kleinen Details und mich dann im Zweifel bremsen. Denn wir haben die Zeit, Sie dürfen mich bremsen und ich hoffe, dass Vorlesungen wie heute zeigen, dass es total sinnvoll ist, wenn Sie das auch machen. Ich danke allen, die jetzt genickt haben. Bis dann.